Parkum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 25. Juni 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, du bist wieder da. Das ist schön und es ist warm in Deutschland, das weißt du, noch wärmer vermutlich bei dir. Wenn hier irgendwelche Lüfter angehen, entschuldigen wir uns jetzt schon, also Lüfter von Rechnern. Wie geht's dir? Wie ist es in der Hitze?
Es ist schön, ich mag es ja gerne warm und ich würde auch gerne dir mal den Vatikan bei Hitze zeigen.
Den Vatikan bei Hitze, auch weiß ich nicht, ob ich da jetzt so Lust zu hätte. Also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir sagen, so eher so Herbst oder Winter, dass du mir den Vatikan nochmal zeigst. Also wie viel Grad habt ihr gerade in Rom?
Ja, also der Vatikan ist ja fast nur Steine, da geht's bestimmt auf 40 Grad hoch, also so zwischen 35 und 40 Grad haben wir. Es ist schon schön warm, ja.
Okay, also jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt bei dir in Rom.
Ja.
Was könnten wir uns bei dieser Temperatur überhaupt noch angucken oder was könnte ich tun, um nicht zu kollabieren? Du weißt, ich bin ein hellhäutiger nordischer Mensch.
Ja, also ich würde dir vorschlagen, deinen Badeanzug einzupacken.
Ja, das kriege ich hin. Aber das mit dem Badeanzug in Petersdom komme ich nicht rein, oder?
Nein, du bist also ganz normal angezogen.
Okay.
Du kannst einen Rock anziehen, der so bis zum Knie geht und dann einfach einen Topf. Das ist kein Problem.
Okay, also und nackte Schultern gingen im Petersdom.
Nee, nackte Schultern geht im Petersdom nicht. Also einfach ein T-Shirt wäre ja okay.
T-Shirt und Rock, okay.
Ich würde dann, Folgendes tun. Ich würde meine letzte Telefonrechnung aus dem Vatikan nehmen, dich an die Hand nehmen und dann würden wir zum Portal der Heiligen Anna gehen. Das ist der Haupteingang in den Vatikan.
Mit deiner Telefonrechnung.
Mit meiner Telefonrechnung. Dann würde die Schweizer Garden uns stoppen und sagen, hier kommt keiner rein. Dann halten wir denen die Telefonrechnung unter die Nase und dann würden die sagen, aha, aha, sie müssen ihre Telefonrechnung bei der Post bezahlen. Dann gehen sie mal durch.
Mhm.
Dann kommen wir zum zweiten sogenannten Sicherheitsring, das sind die Gendarme, die Polizei. Also erst kommt die Schweizer Garde, die bewachen die Grenze und dann gibt's noch einen Sicherheitsring, die Gendarmen. Die werden sagen, jetzt ist hier Schluss, hier kommt keiner rein und dann würde ich denen die Telefonrechnung unter die Nase halten. Dann würden die sagen, warum muss denn diese Dame auch mit? Würde ich sagen, ja, die muss einfach mit zur Post, weil sonst fühle ich mich so einsam.
Ja, und die hat das Geld, die bezahlt deine Telefonrechnung, weil wir immer so viel telefonieren. Jetzt ist sie mal dran.
Genau, dann lassen die uns durch und dann würden wir am Supermarkt vorbeigehen, der liegt auf der rechten Seite. Und da würdest du ganz überrascht fragen, das ist ja komisch, das ist ja ein ganz normaler italienischer Supermarkt. Das hatte noch Franziskus eingerichtet. Früher war das ein vatikanischer Supermarkt, also die konnten auch über das Sortiment entscheiden.
Aber wo ist denn der Unterschied zwischen einem vatikanischen und einem normalen Supermarkt?
Der Unterschied ist ziemlich groß, weil der vatikanische Supermarkt hatte viele vatikanische Angestellte. Die wurden also beliefert wie ein ganz normaler Supermarkt. Aber betrieben wurde er vom Vatikan selbst. Bis Franziskus merkte, das ist wahnsinnig teuer gemessen an einem ganz normalen Supermarkt. Weil in einem ganz normalen Supermarkt müssen die Menschen viel mehr arbeiten als in einem vatikanischen Supermarkt.
Ach so, ich dachte, die Produktpalette wäre eine ganz andere.
Über die Produktpalette hat Franziskus auch reden wollen, weil er hat gesagt, ich will, das war für uns damals sehr enttäuschend, er hat die Fischtheke zugemacht. Es gab eine ganz tolle Fischtheke, als es noch ein vatikanischer Supermarkt gab. Also mit den edelsten Sachen, also ganz toll, super. Also alles das, was richtig, du kennst dich ja, du liebst doch Fisch. Ne? Du bist doch in Norddeutschland.
Ich esse gerne Fisch, ja. Aber wieso hat er die denn zugemacht?
Weil die Ordensfrauen, aber auch die Kardinäle, die da einkaufen, also sich sehr gerne immer besondere Edelfische gekauft haben. Also Langusten, Hummer, Austern, solche schicken Sachen. Und als Franziskus da mal durchgegangen ist, hat er gesagt, also das ist überhaupt nicht cool, das will ich nicht, dass hier die ganzen Sachen so edel sind. Meine Priester, die versorgen sich hier wie die Fürsten. Deswegen gibt's nur noch Tiefkühlfisch.
Ah, sie müssen ja alle Fischstäbchen essen.
Richtig. Okay. Ja, ist traurig, aber es ist so. Also wie gesagt, das ist jetzt ein ganz normaler Supermarkt und da kann man ganz normale Sachen kaufen. Und das Sortiment ist aber gedeckelt. Zum Beispiel gab es auch bei Franziskus, das Tolle an dem Supermarkt ist ja, wie du weißt, zahlst du ja keine Mehrwertsteuern. Also das Ganze ist ungefähr 22% billiger. Und das lohnte sich natürlich bei besonders teuren Weinen. Also was weiß ich, wenn du einen Wein kaufst, der 60 Euro kostete, dann kostete der im Vatikan nur 40. Und deswegen war der Vatikan auch viele Jahre lang der Staat mit dem höchsten Alkoholkonsum pro Kopf.
Wunderbar. Und das war nicht immer nur Messwein, okay.
Nein, das war nicht. Die Priester waren nicht immer besoffen, sondern das lag daran, dass die Leute in Rom, den Leuten, die einen Bezugsschein im Vatikan hatten, immer gesagt haben, kauf mir doch bitte mal Wein, das ist alles viel billiger da. Gut, wir gehen also am Supermarkt vorbei.
Ja, komm, wir kaufen uns dann noch schnell was. Wasser, Weißwein vielleicht noch nicht um die Zeit. Also wir kaufen uns dann erstmal ein bisschen Wasser und dann gehen wir weiter.
Wasser, isst du gerne Tramezzini, irgendwie sowas?
Ich weiß noch nicht mal, was Tramezzini ist.
Tramezzini ist ein dreieckiges Toastbrot mit leckeren Sachen in der Mitte.
Ach ja, das esse ich.
Gut, dann gehen wir weiter zur Post. Da gibt es das die tollste Post der Welt, weil es gibt nie eine Schlange. Da sitzen also drei nette Angestellte, da ist kein Mensch. Also da kann man einfach mit seiner Telefonrechnung reingehen und die sagen dann lieb und freundlich, ach hallo Andreas. Sag ich, ja hallo, du musst deine Rechnung bezahlen, dann legen wir die Rechnung dahin, du zahlst.
Natürlich. Dann, wie hoch ist die ungefähr, dass ich mich kurz darauf einstellen kann?
Ja, so 40 Euro ungefähr.
Ach, das ist ja harmlos. Ja. Günstiger als mein Mobilvertrag mit sämtlichen Kindern drauf. Okay, gut, zahle ich gerne.
Dann gehen wir wieder raus und da oben gibt es jetzt ein Problem, weil wenn wir weitergehen wollten, geht es auf einen großen Hof, einen großen Platz. Da stehen aber wieder Polizisten, die stoppen einen, weil man dort auch bis in das Apartment des Papstes gehen kann. Mhm. Deswegen gehen wir nicht weiter hoch, sondern wir gehen aus dem Postbüro raus, ja, gehen nach rechts und gehen dann, als wollten wir uns den Park anschauen, in diesen kleinen Park, der dort ist.
Okay.
Dort hinter einem Busch ziehst du dich um.
Komm, ziehst du dich aus. Also wirklich. Ja gut, da ziehe ich mich um. Ich habe ja alles schon drunter. Ich würde mich doch nicht im Vatikan ausziehen. Also
gut,
bitte.
Genau. Also du ziehst dann also dein T-Shirt und dein Röckchen aus.
Ja.
Und dann gehen wir breite zu dem Kanonenschiff. Da gibt es einen großen Brunnen. Mhm. Und in diesem Brunnen, den hat Paul V. gewollt, aus der Familie Borghese. Das ist ein großes Schiff aus Metall. Und das steht im Wasser. Und wenn keiner guckt, springen wir da beide rein.
Das heißt, du hast deine Badehose auch unten drunter.
Ich habe meine Badehose unten drunter.
Da ist da.
In dem Teil des Vatikans ist aber kein Mensch. Also da ist normalerweise niemand. Weil da gibt auch keinen Grund eigentlich, dahin zu gehen. Deswegen denke ich mal, das ist auch ein ganz tolles Schiff. Also schicken wir nachher vielleicht mal in die Shownotes. Also ganz tolles Foto.
Aber bist du sicher, dass da niemand, nicht, dass da auf einmal irgendwelche Nonnen da ihren alten Badeanzug rausgekramt haben oder irgendwelche Priester meinen, sie müssen sich mal kurz frisch machen. Und sonst sitzen wir dann nachher mit denen zusammen im Teich.
Also ich hab da noch nie jemanden gesehen. Also ich sehe immer, wenn es sehr heiß ist, denke ich, das wäre mal cool, da jetzt reinzuspringen. Das ist auch sehr schön sauberes Wasser und aus diesen Kanonen, das ist so ein richtig großes Schiff, aus diesen Kanonen spritzt dann Wasser und dahinter ist eine Tür, ein Tor.
Also hinter dem Brunnen oder in dem Brunnen, es wird immer geheimnisvoller, in dem Schiff, nein, dahinter.
Nein, also das Schiff steht im Wasser, also das ist ein Wasserbecken und in diesem Wasserbecken kann man schwimmen. Habe ich noch nie gemacht, aber würde ich dann einfach mit dir mal machen. Und
bin nicht sicher, dass das erlaubt ist, Andreas.
Das ist ganz bestimmt nicht erlaubt.
Ganz spießig bin ich da gerade, aber gut.
Das ist ganz, ich glaube, wenn sie uns erwischen, schmeißen sie uns raus, das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Es ist nicht wie im Trevi-Brunnen, wenn du da erwischt wirst, zahlst du 400 Euro Strafe. Wenn du da schwimmen gehst.
Sehr teure Telefonrechnung, ja.
Ja, das ist ein sehr teures Schwimmbad. Also wie gesagt, das ist, wenn die uns da erwischen, schmeißen die uns schlimmsten was raus. Der wäre der irre Englisch. Der ist da jetzt. Aber ich kann ja sagen, bei 40 Grad im Schatten ist es einfach so heiß. Ich konnte nicht mehr. Wir sind hier Vatikan. Die Sicherungen sind auch durchgebrannt. Ja. Wir sind Vatikan-Geflüster. Wir machen mal was Besonderes. Wir schwimmen in dem Brunnen. Und wenn wir dann geschwommen haben und uns beiden, wie es wieder besser geht, weil wir so schön erfrischt sind, ziehen wir unsere Sachen wieder an. Und dann zeige ich dir, wie gesagt, genau hinter dem Brunnen ist eine rätselhafte Tür in einer großen Mauer. Mhm. Das ist ein Gitter. Das ist ich bin jetzt seit 30 Jahren da. Ich glaube, ich habe das in 99% der Fällen immer verschlossen gesehen. Manchmal steht es aber auf. Und wenn es aufstünde oder wir das Schloss knacken, ist dahinter etwas ganz Tolles, nämlich eine Reitertreppe.
Eine Reitertreppe.
Eine Reitertreppe ist eine Treppe, die wurde gebaut für Mulis. Nicht für Pferde, sondern für Mulis. Mulis sind so schön brav. Also Pferde sind ja manchmal so nervös. Kennst du ja bei dir in Norddeutschland, gibt es ja viele Pferde. Und die Mulis sind immer ganz brav. Und diese Treppenstufen sind sehr niedrig. Das sind immer nur so 10 Zentimeter Stufen höchstens. Und die Mulis trabten dann diese Treppe hoch und auf dem Muli saß der Papst. Weil wenn man diese Treppe hochtrabt, bis ganz nach oben, kommt man in den Cortile del Belvedere, ins Zentrum des Vatikans, ohne dass sich irgendjemand sieht.
Ja, davon hast du mir schon mal erzählt. Ich erinnere mich. Also wäre mir ganz lieb, wenn da jetzt auch ein Muli stünde, weil ich glaube, ich hätte keine Lust, da jetzt ganz hoch zu latschen. bei dem Wetter.
Die Belohnung wäre aber toll, weil dann kommst du also direkt vor dem Laocoon, vor der Laocoon-Gruppe wieder raus. Ja. Das ist ganz toll, aber wie gesagt, also den einen Brunnen haben wir jetzt schon durchgehechelt. Wir könnten also in den Kanonenbootbrunnen springen, der ist ganz toll. Und ansonsten haben wir natürlich jede Menge Grotten, also wo man sich mal in der Kühle aus... aber ich würde ich würde mit dir zusammen wirklich das Kanonenboot ausprobieren, das fände ich viel cooler.
Aber sag mal, was ist denn mit den ganzen Kirchen? Es gibt ja so unfassbar viele Kirchen. Ich habe schon wieder die Zahl vergessen. Über 600 Kirchen, glaube ich.
921.
Ach, über 921. Gibt's die einfach, weil es so heiß ist und man deswegen dann mal in die Kirche gehen kann? Also ist denn in diesen ganzen Kirchen kühl? Und treibt das jetzt den Glauben mal wieder so ein bisschen an, in die Höhe, wenn es so heiß ist draußen?
Also in den meisten Kirchen ist es definitiv kühl. Das gibt also viele schöne, kühle Kirchen, das ist kein Problem. Die werfen ja auch einen Schatten, du kannst dich auch im Schatten der Kirche setzen. Es gibt viele Kirchen, die haben vor der Kirche eine Bank im Schatten, kannst du dich da hinsetzen. Also man kann sich bei der Hitze auch von Kirche zu Kirche hangeln, das ist kein Problem. Im Vatikan wir beide könnten uns ein Ticket besorgen, das mache ich dann, mach dir keine Sorgen, das kriege ich hin. Und wir könnten runtergehen zum Petrusgrab. Das ist ganz tief unter der Peterskirche und da ist immer gleiches Klima. Es ist so ein bisschen, es ist nicht heiß, es ist nicht kalt. Also es wäre eigentlich perfekt, um da mal unten spazieren zu gehen. Es ist immer so ein bisschen gruseliges Gefühl, weil du weißt natürlich, dass du Millionen Tonnen von Steinen über deinem Kopf hast, weil die ganze Kirche steht da drüber. Aber es ist schön kühl. Also das wäre ein anderer Ort, wo man also...
Ja gut, okay. Und da hast du jetzt noch so ein paar... Ja, oder?
Wir könnten hoch auf die Terrasse fahren des Petersdoms, da gibt es eine Bar.
Okay, weil die ist bestimmt heiß, oder? Oder ist die irgendwie klimatisiert oder aus der Schatten?
Da gibt es auch ein bisschen Schatten. Da soll ja ein richtiges Restaurant hingebaut werden. Da wird noch ein bisschen drüber gestritten, ob das gebaut wird. Aber da kann man sich also ein kühles Getränk nehmen. Oder wenn wir dann aus der Peterskirche rausgehen, würde ich dir etwas zeigen. Das gibt es nur in Italien, vor allem aber in Rom und in Bremen. Und bei euch in Deutschland gibt es das nicht. Das sind Grattakecke.
Okay, was ist das denn jetzt schon wieder?
Eine Grattakecke macht nur im Sommer auf, sind an jeder Straßenkreuzung in Rom, an vielen Straßenkreuzungen in Rom. Stell dir einfach einen grünen, schönen Kiosk vor, so wie in Deutschland, wo man also Grillwürstchen verkaufen würde. Grillwürstchen gibt's in Rom nicht, das ist auch zu heiß dafür. Also, und in diesem Stand steht ein Mann, der hat einen großen Block von einfach gefrorenem Wasser, also Eis, ganz schlichtes, gefrorenes Wasser. Also gestoßenes Eis. Ja. Dann gehst du da hin und sagst deinen Geschmack. Dann sagst du Limone, also Zitrone oder Himbeer oder was auch immer.
Ja.
Dann raspelt der von diesem großen Eisblock gestoßenes Eis runter und kippt eine Art Sirup darüber in einem Becher und das kriegst du dann. Das ist dann so gefrorenes Eis
Das kenne ich aus den USA. Das sind da so Snowballs oder so heißen die. Da kriegst du auch so eine Kugel gefrorenes Eis und dann kommt da irgendwie so ein Zuckersirup drüber mit einem Geschmack. Ja.
Genau, das ist aber keine Kugel, sondern das sind so viele kleine Eissplitter. Mhm. Und meine Frau Kerstin, die kennst du ja, die hat gestern was erlebt, das ist in Rom im Sommer passiert. Die Leute drehen durch. Mhm. Also bei 40 Grad im Schatten bei einer Stadt, kannst du dir ja vorstellen, diesen Stadtschluchten sind das dann eher 45 auch mal. Gibt es zwei Dinge, die sind in Deutschland Gott sei Dank unbekannt.
Noch.
In den nicht klimatisierten Bussen, das hat mich schon als jungen Mann, als sie da rumkam, fasziniert. Die Busfahrer, wenn denen heiß ist, fahren sehr viel schneller als im Winter.
Okay.
Das ist das eine. Und das
also
zweite
Fahrplan
ist,
wird nicht eingehalten. Der kommt überall 5 Minuten
Fahrpläne sind sowieso egal, genau. Mhm. Und früher, weil diese Busse nicht klimatisiert waren, haben die Türen im Fahren immer aufgelassen. Also der Bus donnerte durch die Stadt und du musstest dich an diesen Stangen festhalten, weil die Türen alle aufstanden, weil das so heiß im Bus war. Das war eine der Hauptattraktionen. Also wenn ich deutsche Gäste hatte, habe ich gesagt, komm, im Hochsommer fahren wir jetzt mal Bus. Dann stiegen die in diese alten, klapprigen Busse ein. Und wenn es losging, bei 60 Stundenkilometern mitten durch die Stadt, gingen alle Türen auf. Dann klammern sich alle an die Stangen und an die Sitze und donnerten durch diesen dann aber gut wohl klimatisierten Bus durch die Stadt. Das war ein einziges Juchzen und Schreien.
Das glaube ich. Ja, hier muss man dafür den Heidepark Soltau gehen und ganz viel Geld bezahlen. In Rom kriegst du das für ein paar Euro. Ist doch gut.
Wir haben das, also meine Frau und ich haben viele, viele Jahre viel Spaß damit. Es gab auch einige Linien, die besonders schnell fuhren. Also ich kann mich an die 118 erinnern, die rausfuhr an die Appia Antica. Also wenn die losfuhr, ungefähr da, wo der Circus Maximus, da gab es eine Haltestelle und die fuhr dann geradeaus, ohne bremsen zu müssen, die ganze Appia Antica runter mit offenen Türen. Türen in diesem wunderbaren Zug. Du musstest dich halt gut festhalten, sonst konntest du da rausgeflogen.
Fliegst du raus, ja. Also ich muss sagen, ich habe meine Erfahrung nur als Tipp für alle, die jetzt nach Rom reisen wollen. Am Flughafen kann man einen wunderbar klimatisierten Bus nehmen, der einen direkt in die Stadt fährt. Es kostet nur ungefähr 7 Euro und man kann es online vorher buchen. Das hat super funktioniert. Kann ich nur einfach mal weitergeben.
Und die Türen sind heute zu, das ist richtig. In den
die Türen sind zugegangen, sonst wäre das mit der Klimaanlage auch so ein bisschen obsolet. Aber das stimmt. Okay. Gut.
Entschuldige, ja. Wir sind so ein bisschen abgewichen.
Wir sind schon, das liebe ich ja. So, aber was hat deine Frau jetzt erlebt?
Meine Frau hat etwas erlebt, das ist also in Rom, du hast ja, kannst dich ja daran erinnern, auch meine Ordensfrauen aus Salzburg waren ganz begeistert von dem römischen Verkehr. Die hat das ja auch gut gefallen, ne? Also das.
Wenn man immer im Kloster sitzt, dann ist man auch froh, wenn da mal so ein bisschen was los ist. Ja.
Genau. Und das, der Verkehr ist, wie du weißt, das blanke Chaos. Und es gibt eine der Hauptverkehrsadern, ist der Lungo Tevere. Das ist eine Straße, die geht direkt am Tiber lang. Und da muss der Verkehr fließen. Also 3- bis 4-spurig. Wie gesagt, in Rom ist das ja so Verhandlungssache, ob eine Straße 3- oder 4-spurig ist. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viele Autos da gerade zwischengequetscht werden. Aber dort muss man unbedingt weiterfahren, weil die ganze Stadt dort lang fuhr. Und meine Frau hat also erlebt, wie jemand durchgedreht ist. Also der ist auf dem Lungo Tevere lang gefahren, hatte dann einfach keine Lust mehr, ist ausgerastet, hat einfach das Auto genau neben der Grata Kecker Bude abgestellt. Hinter ihm bildete sich ein gigantischer Stau. Das war ihm völlig egal. Er ging an die Grata Kecker Bude und sagte, ich will Eis mit Zitronengeschmack, alles andere ist mir gleichgültig, auch wenn ich die ganze Stadt Rom in einen riesigen Stau verwandle. Und dann hat der Grata Kecker Mann in aller Ruhe ihm diese Grata Kecker gegeben, dann ist er zurück in sein Auto gestiegen und ich glaube, er hätte, wenn ihn die Polizei erwischt hätte, 200 Jahre lang keinen Führerschein mehr gehabt, aber...
Wunderbar. Ich glaube, so eine Bude mache ich aber in Hamburg auch auf. Ich meine, das lohnt sich da jetzt mit dem Klimawandel, wo das hier auch immer heißer wird im Norden. Diese Buden gibt es doch nicht. Das ist überhaupt die Marktlücke. Vielleicht satteln wir noch mal um. Wir machen so eine Kette.
Genau, das Zweite, was ich dir dann empfehlen würde, manche der Grata Kecker-Buden haben Café Freddo. Das ist eiskalter Espresso mit eiskalter Milch. Und es gibt da ganz tolle Rezepte. Also es gibt einige Bars und auch Grata Kecker-Buden, die machen ganz tollen Café Freddo. Das ist also, du musst die Milch, die ganz kalte Milch, mit Eiswürfeln aufschäumen.
Okay.
In so einem kleinen Behälter. Manche möchten so ein bisschen Zucker da rein, das ist okay. Und dann mischst du diese aufgeschäumte Milch mit Eiswürfeln mit eiskaltem Espresso. Und das ist an einem heißen Tag bei 40 Grad wundervoll. Das macht auch toll wach.
Ja, mein Problem ist, dass ich überhaupt keine Milch mag. Also ich überhaupt nicht. Ich vertrage sie überhaupt nicht, weil ich mochte sie auch noch nie. Aber kann ich das auch mit Kaffee einfach und Eis in irgendeiner Form? Der kann auch
natürlich,
bestimmt
es gibt auch
so den Kaffee
selbstverständlich.
Ohne Milch. Ja, es gibt, bleib ich beruhigt.
Gut. Ist überhaupt kein Problem. Es gibt, es gibt im Ghetto, also das heißt immer noch Ghetto, das war, ist ja leider eine Erfindung, die die Päpste erfunden haben, die Juden einzusperren in einem Teil der Stadt. Heute gibt es das Ghetto noch, das ist ein Ausgehviertel geworden. Da gibt es auch eine ganz tolle Bar, die macht eiskalten Kaffee. Und da gibt es auch eine der besten Pizzerien dieser Stadt. Oh. Aber das ist nicht, ja, das ist nicht so eine Pizzeria, wie du dir das vorstellst. Du kommst da rein und bestellst eine Pizza und kriegst eine runde Pizza mit Schinken, Käse oder was auch immer drauf. Das ist einfach ein Bäcker. Das ist ein ganz klar, ein normaler Bäckerladen, da gibt es also Brötchen und Brot, aber auch Pizzastücke. Das ist die dünnste, leckerste, krosseste Pizza. Da ist nur Tomatensauce drauf. Schmeckt zwischen 1 und 2 Euro. Ist also ganz günstig und super kross. Also ich würde dir empfehlen, heißer Tag, fahr ins Ghetto, Café Freddo nur mit Eiswürfeln ohne Milch und danach ein Stück krosse Pizza. Das, da bist du ganz
vorne. Du bist natürlich dabei und dann trinken wir aber dann auch den Weißwein so langsam, oder? Wie spät ist es jetzt? Was haben wir jetzt? 16
ja,
Uhr?
Ja, genau so. Ich denke mal so ab, ja, wir können dann rüber zum Kolosseum fahren. Das ist meine Lieblingsbar und da trinken wir Weißwein.
Gut, und was machen wir dann noch? So abends ist doch jetzt erträglicher, oder? Müssen wir dann Fußball gucken? Ist dann jetzt überall auch so Leinwände und Fußball-WM? Nee, Italien ist ja gar nicht dabei. Interessiert keine Sau?
Also wir sind in einem großen Tränental. Italien ist nicht dabei. Also immer, wenn ich über die Straße gehe und mit meinen italienischen Freunden rede, dann sagen die immer 2006, 2006. Da muss ich überlegen, was war 2006? Da wurde Italien in Berlin Weltmeister.
Ah, okay, hätte ich auch nicht mehr gewusst.
Da reden die gerne drüber, sehr gerne drüber, aber dass sie bei der Weltmeisterschaft nicht dabei sind, das schmerzt sehr, bei den letzten ja auch nicht. Das ist für die italienische Seele also ganz schlimm. Kann ich auch verstehen. Ich sag auch immer nichts. Wir sind immer ganz still. Also wenn ich mit meinem Sohn in eine Bar gehe und wir Deutsch sprechen miteinander, dann wechseln wir ganz schnell auf Italienisch, weil das die Deutschen die ersten beiden Spiele gewonnen haben. Das gefällt den Italienern überhaupt nicht. Und ja, du weißt ja, in Deutschland gibt es ja Diskussion übers Beten auf dem Rasen.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob die italienischen Fußballer vielleicht nicht genug gebetet haben, deswegen sind sie nicht dabei. Also ich verstehe diese Beterei beim Fußball so gar nicht, weil was bilden denn dann sich die gläubigen Fußballer ein, dass jetzt Gott sie lieber hat als den gläubigen Fußball von der anderen Mannschaft? Ich komme da nicht so ganz hinter, aber mir fehlen da ja auch immer so ein bisschen 50 Pfennig an der Mark oder am Cent am Euro. Kannst du mir das erklären?
Ja, ja, also ich verstehe die Aufregung. Ich habe das gelesen, das ist in deutschen Zeitungen. Also ja. In mehreren deutschen Zeitungen gab es ja viele Artikel darüber, also die auch ganz befremdet waren.
Von dem Nemeca, ne? Oder wie er ausgesprochen wird. Genau. Der Fußballer, der gebetet hat nach dem Spiel und überhaupt da so.
Ja. Genau. Also erstmal muss ich dazu sagen, Beten im Fußball ist in Italien vollkommen normal. Also das ist seit Jahrzehnten so. Also ich kann mich an Unmengen Spieler erinnern, die also vorher natürlich nochmal, also die haben ja ein Kreuz. Also der Italiener hat ja, wie du weißt, ein Goldkreuz um den Hals.
Trägt man das auch beim Sport? Früher hieß es doch immer, Schmuck muss abgemacht werden beim Sport. Also so ja, im Hals weiß ich jetzt nicht. Dann haben sie so ein Armdings, haben sie ja oft, ne?
Ja, die italienischen Spieler durften also das Kreuz um den Hals haben. Das war kein Problem. Okay, und das küssen sie dann immer, bevor sie auf das Fußballfeld gehen. Also das war in der Zeit, bevor es noch keine Tattoos gab. Also da gab es noch keine auf Armen, Beinen Tattoos, sondern da hat man das kleine goldene Kreuz geküsst, bevor man auf den Spiel aufs Spielfeld gelaufen ist. Ich kenne auch Trainer, die gebetet haben. Also das war in der italienischen Liga auch für die italienischen Fußballer etwas. Absolut. Also ich hätte mich eher gewundert, wenn die nicht beten. Also das war, dass jetzt ein deutscher Spieler betet, das finde ich eher ganz schön.
Ja, es ging ja, glaube ich, drum. Also die Meinung ging da ja auseinander. Ich glaube, es war nach dem Spiel. Ne? Gesehen habe ich es gar nicht, muss ich mal wieder gestehen.
Genau, die haben nach dem Spiel, die haben nach dem Spiel so einen Gebetskreis gebildet, fand ich auch ganz schön.
Das hat ja erstmal was Völkerverbindendes, könnte man sagen, so ein bisschen wettbewerbsübergreifend, was auch immer die da, für wen die da gebetet haben, weil da war das Spiel ja nun auch vorbei, aber gut. Und dann freuen sich erstmal alle, so nach dem Motto Völkerverständigung, ach, und der Glaube, und da ist er wieder, und jetzt bringt hier jemand mit Migrationshintergrund den Glauben zurück auf den Fußballplatz oder nach Deutschland, so diese Kommentare gab es ja auch. Dann hat man sich aber ja mal so ein bisschen näher da informiert und festgestellt, dass der gute Mann der Gruppe Ballers in God angehört. Das ist ja eher so ein evangelikale Fundamentalisten, möchte ich mal sagen, die gegen Homosexuelle sind, gegen Frauen, wo ich dann denke, ach nö, so ein Glauben brauche ich dann auch nicht auf dem Fußballplatz. Was sagst du?
Also was ich dazu sage, ist erstmal, überleg doch mal, würdest du denn, wenn ein muslimischer Spieler nach dem Spiel zu Allah betet, ihm sagen, das darf er nicht?
Das würde sich natürlich niemand trauen, klar.
Wenn er aber einer muslimischen Gruppe angehören würde, die auch, was im Islam ganz normal wäre, homosexuelle Menschen nicht so toll findet, würde man dann sagen, der darf nicht beten?
Ich würde niemandem verbieten zu beten, aber ich finde, man darf dann durchaus sagen, dass man mit der Meinung nicht einverstanden ist. Ganz egal, ob das ein Moslem ist oder ob das ein Christ ist oder welche Religion auch immer. Ich denke, aber du kennst doch, in Krankenhäusern gibt es doch manchmal so kleine Kapellen oder auch so Gebetsräume, auch wurde, glaube ich, mal an Universitäten diskutiert. Da können sie dann alle beten, egal welche Religion. Da könnten die doch nach dem Spiel wunderbar hingehen. Muss man das denn so nach außen tragen? Wenn es ihnen um ihren Glauben geht, um ihre Verbindung zu Gott, muss man das auf dem Spielfeld machen? Muss man das vor allen Leuten? Muss man da besondere Zeichen machen? Oder geht das dann schon wieder in Richtung, ich muss jetzt euch hier alle missionieren? So kommt mir das dann vor. Ich finde das ein bisschen verlogen.
Also ich finde den Hinweis richtig. Ich finde es auch richtig zu sagen, es gibt, was Religionen angeht, das betrifft nicht nur das Christentum, das betrifft den Islam, das betrifft auch andere Religionen, die haben Probleme mit gesellschaftlichen Regeln, die wir für, sagen wir mal so, überholt halten. Kein Mensch würde heute jemanden mehr wegen seiner sexuellen Orientierung herabsetzen wollen, weil man sagt, das ist einfach dummes Zeugs.
Oder wegen seines Geschlechts.
Ja. Oder wegen seines Geschlechts. Das ist, haben wir mittlerweile kapiert, dass das Unsinn ist. Es gibt in Religionen dieses Problem, wissen wir. Bei den Christen geht es auf den Paulusbrief zurück, der gesagt hat, Menschen verloren dann ihre Orientierung. Männern schliefen mit Männern, Frauen mit Frauen. Also das ist ein klares Verbot gewesen. Und das gilt heute in der katholischen Kirche in weiten Teilen immer noch, dass man sagt, da gibt es ein Problem, was die sexuelle Orientierung angeht. Jetzt gibt es viele moderne Theologen, die sagen, das ist alles dummes Zeugs. Paulus wollte was ganz anderes sagen. Der wollte sagen, grenzt euch einfach ab von denen, die keine Christen sind. Es gibt gar kein homosexuellen Verbot. Was dafür spricht in der katholischen Kirche ist, Jesus von Nazareth hat kein Wort Wort darüber gesagt, dass homosexuelle Menschen weniger wert seien oder nicht ihre Geschlechts ausleben dürfen. Das ist alles Quatsch. Ist eine Riesendiskussion, stimmt. Ja. Ist auch ganz sicher für viele Leute schwierig, verstehe ich auch. Ich bin aber absolut dafür, dass Leute das Recht haben, öffentlich zu beten, wenn sie das möchten. Ich finde das
aber
nicht.
Sie müssen es, finde ich, nicht inszenieren. Sie können meinetwegen vorher irgendwie für sich oder meinetwegen auch, wenn da vorher die Nationalhymne oder irgendwas läuft, dann können sie noch bekreuzigen. Das machen ja auch viele. Aber muss man da jetzt hinterher das so groß nochmal inszenieren und dann eben mit dem Hintergrund, dass man weiß, da stecken auch bestimmte Ideologien dahinter, die dann auf Instagram wieder verteilt werden. Dadurch kriegen die Leute dann wieder mehr Aufmerksamkeit. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Wo ich denke, ihr dürft das alles machen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber wenn es so ins Missionarische geht, und das spüre ich da schon wieder, da kriege ich so, da klappen sich meine Fußnägel immer so ein bisschen hoch.
Ja, bei mir ist das, finde ich, bin ich damit nicht einverstanden. Ich finde, es ist ein Teil des Christentums zu missionieren und zu sagen, ich glaube an Gott und ich möchte das auch zeigen. Es gibt Leute, denen gefällt das nicht, dann sollen sie es halt lassen. Aber ich finde das nicht okay, wenn man an Gott glaubt und sich schämt, dazu zu stehen. Ich finde das gut. Ich verstehe, dass diese ganze Diskussion auch um Homophobie, das habe ich alles verstanden. Aber trotzdem finde ich es richtig, wenn die auch diese Bühne bei einer Weltmeisterschaft gucken, wahnsinnig viele Menschen auf dieser Welt zu sagen, es gibt noch Christen, die beten zu Gott. Ich finde es super.
Ja gut, aber dann können ja alle anderen Regionen dann auch mal antanzen. Mal gucken, was haben wir denn dann noch so bei der WM? Haben wir dann bestimmt noch ein paar? Haben wir Buddhisten? Haben wir Hindus? Haben wir Juden?
Natürlich, bei dieser Mega-WM haben wir alles.
Ja, denke ich auch.
Und ich würde auch sagen, es gibt ja Muslime, die beten auch. Das habe ich auch schon gesehen. Also die halten ja die Hände so vor sich. Das habe ich auch schon gesehen, dass die beten. Also das finde ich alles okay. Also mein Gott.
Ich finde, dann könnte man aber einen bestimmten Zeitpunkt, einen bestimmten Slot sagen, so jetzt meinetwegen jeder nochmal an seinen Gott, seine Göttin, was auch immer, an seine Götter. Das ist jetzt euer Slot, macht was ihr wollt, aber inszeniert nicht nach jedem Tor und müsst dann nochmal das Kreuz und nochmal von Jesus was rufen und dann nochmal die Menge irgendwie versuchen mitzureißen. Ich glaube, das ist der falsche Ort. Es wäre für mich persönlich der falsche Ort.
Also sagen wir mal so, es gibt ja Verbote, man darf beim Fußball, das weißt du ja, also nicht unter dem Trikot ein T-Shirt tragen, auf dem dann irgendeine Botschaft steht, dass man dann entblößt. Das hat es ja auch gegeben, das ist nicht okay.
Man darf
okay.
auch nicht verzögern, die Zeit verzögern, so im Spiel oder so. Da darf jetzt nicht sich jemand erstmal noch hinknien und 5 Minuten beten und so. Das habe ich mir auch durchgelesen. Ja.
Genau, aber ich finde trotzdem, ich bin nicht deiner Meinung, ich bin dafür, wenn Fußballer auch diese Bühne nutzen wollen, zu sagen, wir stehen dazu, dass wir zu Gott beten, finde ich völlig okay. Ganz im Gegenteil, ich wäre stark dagegen zu sagen, man verbietet das. Das fände ich ganz schlimm.
Ich würde es auch nicht verbieten. Ich würde einfach sagen, wir schaffen euch dafür einen extra Raum und dann könnt ihr das ja machen.
Aber dann müsstest du es ja doch verbieten. Dann müsstest du ihnen sagen, auf dem Feld nicht.
Ja, also zumindest in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hier wird missioniert, hier wird irgendwie manipuliert, hier wird versucht, auf die Menge einzugehen und sich da was abzuholen von dem, wo ich dachte, Glaube ist doch was total Persönliches.
Ja, aber
was
Mission,
ganz Intimes.
Aber Mission ist doch ein ganz wichtiger Teil des Glaubens. Die
ja,
Leute
aber was
dazu
hat denn die Missionierung schon alles kaputt gemacht?
Ja, aber Jesus von Nazareth sagt doch, geht hinaus in alle Welt und verkündet mein Wort. Das ist seine Botschaft und es ist ein frohes Evangelium. Nämlich, wir haben den Tod besiegt. Also ich finde, das ist man kann das finden, wie man will, da hast du ja recht. Aber ich finde, das Missionieren und seinen Glauben bekennen ist ein ganz wichtiger Teil des Christentums.
Ich finde, wenn man das durch Vorleben, durch positives Vorbild macht, bin ich absolut einverstanden. Wenn man sagt,
machen
ich
die
glaube,
ja, die schießen
das,
Tore.
Bitte was? Die schießen Tore, ach so, ja, sehr schön, genau. Und die auch gläubig sind und keine Tore schießen, sind dann die schlechteren Christen?
Nein, aber wenn jemand nicht beten will, dann soll er nicht beten. Ja. Und wenn er nicht betet, schießt er vielleicht auch keine Tore. Keine Ahnung,
aber
was ich finde.
Das ist doch gut, das finde ich in allem einer Meinung. Und trotzdem ziehen wir weiter dann durch Rom, also gucken keinen Fußball. Wo steigen wir dann abends noch ab?
Das ist das eines der schönsten Sachen, wenn die Sonne langsam untergeht. Es gibt so viele schöne Plätze dieser Stadt. Hast du ja gesehen, im Sommer inszeniert sich dann so eine Art gigantisches Opernkulisse, also alle diese Plätze werden plötzlich, da stehen überall Tische und es hat etwas, das erschreckt mich immer in Deutschland, aber ich bin auch schon so lange in Italien, das fällt dir wahrscheinlich gar nicht auf. Also wenn du in Deutschland an einen Flughafen kommst, dann wirst du bemerken, dass die Menschen, wenn sie sich in den Warte auf diese Bänke setzen, am Abflugschalter, meistens einen Platz neben sich freilassen. Richtig? Mhm.
Ja, meist schon, genau. Hm. Stellen noch ihre Tasche drauf, damit sich da bloß keiner hinsetzt. Ja.
Genau, im Zug ist das genauso. Also wenn da genug Platz ist, sucht sich jeder der Gäste einen Platz und stellt da genau seinen Koffer neben oder seine Tasche und kann da schön alleine sitzen. Das widerspricht der italienischen Seele vollkommen. Mhm. Also wenn du in einen Flughafen kommst in Rom und siehst eine Gruppe Italiener, werden die alle ganz dicht nebeneinander sitzen, ohne einen einzigen Platz dabei. Und das gilt auch abends für die Restaurants. Also wenn eine deutsche Familie, ich beobachte das manchmal, in ein italienisches Restaurant kommt, dann setzen die sich immer so schön für sich irgendwo hin, wo genug Platz ist. Wenn eine italienische Familie kommt, setzt die sich zu allen anderen Leuten, die schon da sind.
Das ist schön, ja.
Und das ist dieser Seele hier inhärent. Also kein Mensch käme je auf die Idee, sich an einen Platz zu setzen, der so ein bisschen weg ist. Sondern wenn da schon 5 Leute sitzt, dann setzt man sich genau neben die, sagt, hallo, wie geht's euch denn? Dann sagen die, boah, ist das heute heiß? Dann sagt man, ach, diese Stadt ist so wunderschön. Dann sagen die auch, das ist ja so wunderschön. Wo wart ihr denn gerade? Und dann labert man bis mitternachts, trinkt zu viel Wein und hat danach die millionste Bekanntschaft in dieser Stadt geschlossen, die man ab und zu mal wieder trifft. Das ist einfach ganz normal und das finde ich an diesen Sommernächten noch ganz toll. Aber wir wollten heute noch über was ganz anderes noch reden.
Ja, wir haben noch Themen genug. Also was schlägst du noch vor als Thema? Was ist brandaktuell fürs Vatikan?
Ja, brandaktuell müssen wir unbedingt über etwas reden und zwar geht es um die Predigt. Da gibt es eine Sensation, die der Papst mitverantwortet hat. Wir heißen ja Vatikangeflüster, deswegen müssen wir schon darüber reden. Es ist wirklich eine Sensation und die betrifft die Predigt. Weißt du, was eine Predigt ist? Eine Homilie.
Eine Homilie, also nicht eine Homophobie, sondern eine Homilie. Die Predigt, bei uns war das immer in der Kirche, wenn dann der Pastor, die Pastorin oben auf die Kanzel gestiegen ist und da nochmal irgendwas erzählt hat, mit irgendwas aus der Bibel zitiert und dazu noch irgendein Gleichnis und den Leuten irgendwie einen mitgegeben. Manchmal ganz schön langweilig.
Verstehe, das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung. Also Kanzel, richtig. Also das ist immer so von oben nach unten, richtig.
Von oben herab, nein, nicht immer.
Von oben herab, richtig. Also die Idee der Predigt ist die Auslegung des Evangeliums. Also das war von Anfang an so. Es wird also eine Heilige Schrift vorgelesen. Und früher, also ganz früher, so in den ersten Jahrhunderten des Christentums, war es ganz wichtig, dass man sich abgrenzte und sagte, also ihr müsst da und daran glauben, weil in der Bibel steht das so und so. Also es gab damals ganz viele Strömungen des Christentums. Die einen glaubten an das, die anderen glaubten an das. Die anderen habe ich ja schon mal erklärt. Es gab Leute, die glaubten an Gott, dass der also ein Gott ist. Und dann gab es welche, die sagten, ja, Gott ist Gott, aber Jesus nicht. Und Heiliger Geist gibt's gar nicht und so. Und um das, dieses ganzen Kuddelmuddel also klar zu machen, hat man in der Predigt gesagt, hört mal zu, wir erklären euch, was ihr zu glauben habt, weil das ist richtig und das, was die anderen sagen, ist falsch. So fing das an. Das ist heute nicht mehr so. Heute soll die Predigt einfach so einen Zusammenhang schaffen zwischen dem, was in der Bibel steht und deinem ganz normalen Leben. Soll also trösten, soll dich aber auch belehren und dich auch ermahnen, natürlich, so steht's.
Bei belehren und ermahnen, da ist ja bei mir schon wieder so, wäre ich schon wieder anti.
Ja, verstehe ich, das kann ich gut verstehen. Zumal das andere, was du dazu gesagt hast, nämlich die Langeweile, das spielt auch eine große Rolle. Du wirst, ich habe in meinem Leben schon Predigten gehört, die waren von einer so unvorstellbaren Langeweile, dass man gedacht hat, ich kann mich mal an eine Predigt erinnern, da bin ich einer Frau, einer Christin, noch bis heute zutiefst dankbar. Da war ich mit meinem Sohn im Gottesdienst, als er zur Kommunion gegangen ist, in diesen Vorbereitungsgottesdiensten zur Kommunion. Und da kam ein ganz berühmter Kardinal, mittlerweile ist er verstorben, und predigte dort. Und diese Predigt war so kompliziert, dass ich keine Ahnung hatte, worüber er sprach.
Oh, und ich kenne mich, keine Ahnung,
ich hatte keinen blassen Schimmer. Mein damaliger Sohn saß also eine ganze Viertelstunde ganz brav neben mir, verstand überhaupt nichts. Und dann sagte eine ältere Dame, die neben mir saß, zu mir, wissen Sie was, gehen Sie mit dem Kind jetzt mal raus. Der hört ja immer noch nicht auf. Und wenn der fertig ist, dann kommen Sie wieder rein. Das hat doch keinen Sinn, das arme Kind hier in dieser Kirche schmoren zu lassen. Ich verstehe ja nichts, was der Typ da vorne sagt. Der kriegt doch nur eine Riesenaversion gegen jeden Gottesdienst, wenn Sie den jetzt zwingen, da drin zu sitzen. Das haben wir auch gemacht.
Total kontraproduktiv, genau. genau, ja.
Ich bin dann mit meinem Sohn rausgegangen, wir haben Eis gegessen, das war in der Nähe von der Piazza Navona in der deutschen Kirche, haben dann nach dem Eisessen sind wieder zurück in die Kirche und mein Sohn hat sich dann angewohnt, aha, Kirche ist Eis essen gehen. Und das Zweite war, er liebte immer, an einer Stelle wollte er auf jeden Fall immer in der Kirche bleiben, das wollte er nicht vermissen. Das war der Friedensgruß. In einer bestimmten Stelle des katholischen Gottesdienstes sagt der Priester, gebt euch ein Zeichen des Friedens und dann geben sich alle die Hand. Und das fand mein Sohn immer ganz toll. Also der lief dann immer von einem zum anderen, gab ganz vielen Leuten die Hand und sagte, das ist ja super, dass man hier so rumlaufen kann und ja, Leute die Hand geben.
Das ist ein echter Italiener, merkst du, ne? Das geht sofort auf die anderen zu.
Genau. Naja, also und ja, das ist also, jetzt sind wir beim Thema Predigten und ja. Das ist langweilig.
Was war denn deine schlimmste, als Kind hast du dann so eine richtig schlimme Predigterinnerung?
Ich habe als Kind Unmengen ganz schlimme Predigterinnerungen, weil ich war ja Messdiener und war also manchmal zweimal am Sonntag in der Kirche und ich glaube, das Schlimmste, was man über katholische Predigten in meiner Kindheit sagen kann, ist, ich kann mich an überhaupt nichts erinnern.
Oh.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich klingeln musste, also mit der Klingel, dass ich Wein und Wasser zum Altar bringen musste. Aber was der da gesagt hat, das ist trotz tausender Jahre Predigten an meinem Ohr wirklich vorbeigerauscht. Ich kann mich aber an die schlimmsten Predigten als Erwachsener erinnern. Und es gab eine Predigt, die war wirklich ganz, ganz schlimm. Das war in Australien, Weltjugendtag in Australien, in Sydney. 300.000 junge Menschen auf einem Platz und Papst Benedikt XVI., Josef Ratzinger, hielt eine Predigt. Und in der Predigt ging es unter anderem um den Heiligen Geist. Diese Predigt war so kompliziert, dass ich keine Ahnung hatte, was der Papst eigentlich sagen wollte. 300.000 junge Menschen kratzten sich am Kopf und fragten sich, was will der jetzt sagen?
Ich stelle mir vor, dass Gott so auf einer Wolke sitzt und denkt, worüber redet der? Ich habe keine Ahnung, was der Papst meint.
Und ich erinnere mich, dass wir danach ins Pressezentrum kamen und damals war der Pressechef noch Pater Lombardi. Und ich sagte zu Pater Lombardi, es tut mir furchtbar leid, ich habe diese Predigt nicht kapiert. Können Sie einfach mal zwei Sätze sagen, worum es da ging? Und dann sagte er, ich muss die nochmal nachlesen, ich habe auch nicht genau verstanden. Und dann habe ich gedacht, also selbst wenn das eine tolle theologische Predigt war, wenn du vor 300.000 jungen Menschen stehst und die haben keine Ahnung, worüber du 20 Minuten redest, dann ist das echt nicht unbedingt die beste Predigt. Also,
Auftrag verfehlt, ja. Und Franziskus hatte mal so eine richtig gute, sodass du richtig so weggeflasht warst?
Ja, Franziskus hatte manchmal Predigten, die waren ganz toll. Die waren alle sehr kurz. Franziskus hat ganz kurz gepredigt. Und jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis. Ich verrate jetzt den Vatikan-Hörerinnen und Hörern ein Geheimnis. Geheimnis, Achtung, da sollten wir so einen Jingle einführen. Ja. Vatikan-Geflüster-Geheimnis, ja. Genau. Ich habe einen guten Freund, ich sage den Namen aber nicht. Der war sehr, sehr eng befreundet mit Papst Franziskus, aber auch ein Journalist, hat auch eine ganz große Rolle in den Vatikan-Medien gespielt. Mit dem war ich abends mal in der Pizzeria und wir haben zu viel getrunken. Also wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel getrunken, aber es ist nicht bei...
Da noch kein Geheimnis.
Genau, also es ist nicht bei einem Fingerhut Wein geblieben. Mhm. Und nachdem wir also schon das zweite Glas Wein getrunken hatten, sagte der zu mir, ich erzähle jetzt mal was, das muss aber unter uns bleiben.
Zumindest ja.
solange der Papst am Leben ist. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Also er sagte immer, ich telefoniere abends öfter mit Franziskus. Das stimmte. Ich wusste, dass die abends miteinander immer mal telefonierten. Und manchmal sagt der Papst zu mir, ich habe keine Ahnung, worüber ich morgen in der Messe eigentlich predigen soll. Weil er musste morgens immer in den Gottesdienst um 6 Uhr im Gästehaus der Heiligen Martha. Diese Predigt und diese Messe wurde auch übertragen. Also es war nicht so, dass es ein Geheimnis war, sondern du konntest einfach dich verbinden mit den Vatikan-Medien. Da konntest du zugucken, konntest dir diese Messe anschauen. Und manchmal sagte er zu meinem Freund, also das Thema finde ich interessant, das Thema, was soll ich denn machen? Und dann hat mein Freund ihm gesagt, also ich würde da und darüber reden. Und dann hat der Papst das tatsächlich gemacht. Ach, und mein Kumpel rief mich dann an und sagte, hast du heute Morgen die Predigt im Haus der Heiligen Martha gehört? Da habe ich gesagt, nee, also ich gucke mir nicht jeden Morgen Gottesdienst an. Sagte, der hat genau darüber gesprochen, was wir am Abend vorher beredet haben.
Siehste.
Weil auch ein Papst hat wie ganz viele Priester oder wahrscheinlich alle Priester oder sehr, sehr viele Priester das Problem, diese Predigten muss er ja ständig machen. Also ich weiß nicht, wie oft predigst du deinen Kindern?
Och, ich bin jetzt nicht so die Predigtante. Ich setze eigentlich auf die Kraft der Vernunft und einen freundlichen Umgangston.
Gut, also es gibt ja, also ich predige schon ab und zu, aber jetzt auch nicht täglich. Also ich predige meinem Sohn, pass mal auf, dass sie dir nicht wieder das Fahrrad klauen. Ich predige dem Hund, dass er sich bitte vernünftig verhalten soll gegenüber anderen Hunden.
Hört er da drauf, der Hund?
Ja, also manchmal.
Okay.
Und ich rede mit meinem Hund und sage, also Kiju, kannst du bitte, wenn der mag ganz bestimmte Hunde nicht und wenn die Hunde näher kommen, dann bellt er die an und ich sage ihm dann immer, kannst du das mal bitte lassen. Das ist aber nicht sehr erfolgreich, gebe ich zu.
Wunder mich schon. Ja, wir haben so einen, im Nachbarsgarten, ne, da ist hier so ein Hund und dann gehen die mal raus abends mit dem und dann sagen die mal zu dem, mach Pup, mach Pup, mach Pup. Wir können uns beide denken, was der machen soll. Und zwischendurch heißt es dann aber mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Und ich frage mich immer, wie differenziert dieser Hund zwischen Pup und Scheiß? Weil das ist ja doch was sehr Unterschiedliches gemeint. Na gut, ich schweife ab, entschuldige. Also du predigst hier und da, ja, sowas predige ich auch mal. So nach dem Motto, kann auch mal hier jemand die Spülmaschine ausräumen oder hat denn immer noch niemand die Mülltonne von unten hochgeholt oder so. Ja, sowas, ja.
Siehst du, genau. Also aber wie gesagt, diese guten Männer haben das Problem, sie predigen ja jeden Tag. Häufig, weil sie eine Messe halten müssen, einmal am Tag. Das heißt, die predigen nicht einmal im Monat oder nicht wie ich, was weiß ich, höchstens einmal die Woche. Ich versuche meiner Frau auch zu predigen, aber die predigt eher mir. ich höre dann aber immer gut.
Mann, der mir predigt. Oh Gott.
Siehst du, genau. Ja, das klappt bei uns auch nicht. Also meine Predigten.
Gut, Kerstin.
Also ich werde aber bepredigt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Auf jeden Fall, wollte ich sagen, dass wir den predigen, ist für die Pfarrer einfach ein Problem, weil die so oft predigen müssen. Und jetzt habe ich in meinem Leben, das ist jetzt kein Geheimnis, sondern nur aus meinem Leben, aber kleines Geheimnis, ganz kleines Geheimnis, kleiner Jingle. Ich habe manchmal mit Priestern einfach Freizeit verbracht, einen Urlaubstag, wir waren zusammen schwimmen, Fußball spielen, in der Kneipe, was weiß ich. Und dann hat immer wieder auch einer von denen gesagt, ich habe morgen eine Predigt, ich habe keine Ahnung, was ich morgen sagen soll. Hast du nicht eine Idee? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich würde das und das machen oder dieses oder jenes. Oder weil es geht ja auch immer darum, dass die Predigt soll die Menschen ja erreichen. Also deswegen ist für die Pfarrer, Pfarrer schon wichtig zu wissen, worüber denken die fünf Leute gerade nach. Und wenn du willst, verrate ich dir jetzt meine Top-Predigt.
Wollte jetzt gerade fragen, ich versuche ja immer, dich nicht so oft zu unterbrechen. Ich wollte gerade fragen, worüber würdest du denn aktuell predigen? Aber dann sag mal deine Top-Predigt-Themen.
Also ich erinnere mich an einen Tag am Meer mit zwei befreundeten Priestern. Also die waren auch nicht als Priester erkennbar, sondern die hatten eine Badehose an und sind genauso wie ich ins Wasser gesprungen. Und es war sehr heiß und es war sehr schön. Und es ist dann sehr spät geworden und einer sagte, ach, ich habe keine Predigt für morgen geschrieben. Das war sonntags. Also samstagsabends waren wir im Urlaub machen. Und dann hat er gesagt, ich habe nichts geschrieben. Ich weiß nicht. Und so schnell kriege ich das auch nicht mehr auf die Reihe. Und mein Gott, nochmal.
Kein ChatGPT.
Gab es damals noch nicht. Ich weiß, der Papst warnt ja davor, dass Priester ChatGPT bitte nicht als Predigten benutzen sollen. Und dann sagte der zu mir, was werden deine beste Predigt? Dann habe ich gesagt, also die Top-Predigt, meine Top-Predigt ging also so, ich würde eine Geschichte erzählen, die ich wirklich erlebt habe. Ich stand am See Genezareth und das war ein Besuch von Papst Johannes Paul II. In Israel, der größte in der Geschichte Israels, 160.000 Menschen am See Genezareth. Und Johannes Paul II. Kam zu uns, weil wir lungerten da in der Nähe von der Sakristei herum. Und er sagte dann, ihr wisst ja, warum kein Mensch Journalisten braucht. Dann haben wir gesagt, Heiliger Vater, tut uns leid, wir haben immer gedacht, Journalisten braucht man. Wir haben es zu nichts mehr gebracht, also wir haben es nicht geschafft zum Richter und nicht zum Arzt. Wir sind einfach nur schlechte Journalisten. Und dann sagte ich, jetzt sage ich euch mal, warum man keine Journalisten braucht. Hier hat ein Mann gestanden und hat gesagt, selig sind die, die barmherzig sind und selig sind die, die Frieden stiften. Das hat keiner mitgeschrieben, das hat keiner gefilmt, das hat kein Radiosender übertragen. Und diese Botschaft hat trotzdem die ganze Welt verändert und ist nie vergessen worden. Deswegen braucht man keine Journalisten. Und dann sagte mein Priesterkumpel, ey, kann ich das morgen benutzen?
Ja, super. Hab
ich gesagt, kein Problem, gratis.
Sehr schön.
Ich bin dann am nächsten Tag aus reiner Neugier auch in den Gottesdienst gegangen und er hat dann diese Geschichte erzählt und hat dann darüber noch gepredigt und ich habe gedacht, guck mal, jetzt hast du dem Mann Gottes was geflüstert. Also ich will damit sagen, es gibt dieses, was soll ich denn predigen, Problem und es ist ein manchmal auch ein ganz lustiges Problem. Aber, und jetzt kommen wir zum Skandal im Vatikan, es gibt jetzt ganz frisch, ganz neu ein Verbot. Und zwar ein Predigtverbot. Es ging um einen Indult, also eine Erlaubnis in einem Einzelfall. Und das war ein Begehren des synodalen Weges. Also mit ganz großer Mehrheit haben die Katholikinnen und Katholiken dem Bischof Wilmar gesagt, passen Sie mal auf. Also bitte wenden Sie sich an Rom. Bitten Sie um eine Ausnahmegenehmigung, dass Männer und Frauen Laien, also keine Priester, predigen dürfen. Also die sind auch keine Diakone, sondern das sind einfach Männer und Frauen Laien, die die Bibel auslegen dürfen.
Okay, also aber jetzt nicht die Bäckerin von nebenan, sondern schon jemand, der katholische Theologie studiert hat, meinetwegen, und dann sagt, ich habe ja hier so viel schon seit Jahren Professorin unterrichtet an der Uni, katholisches Kirchenrecht oder was weiß ich, Theologie, und jetzt möchte ich auch mal eine Predigt halten, und dann hat der Papst jetzt gesagt, nö.
Richtig. Also es gibt nicht nur jede Menge katholische Professoren, es gibt ja jede Menge Ordensfrauen, die theologisch gebildet sind. Es gibt ja in der katholischen Kirche jede Menge Frauen, die, also Hunderttausende, die theologische Vorbildungen haben. Und angesichts des katastrophalen Priestermangels war die Idee jetzt ja auch gar nicht so blöd.
Nee, gar nicht. Nee. Und vor allem, was meinst du, was für Talente da möglicherweise da schlummern, die vielleicht 10-mal besser da so eine richtig gute Predigt da zimmern, als jetzt irgend so ein Priester, der da schon seit 100 Jahren da irgendwo in seinem Kabuff sitzt und vom Leben gar nichts mitkriegt.
Richtig, genau das war die Idee. Und die Idee ist, wie ich finde, auch völlig richtig. Ja. Weil, also wie wir gerade schon versucht haben zu erzählen, dieses, ich muss ständig eine Predigt schreiben, ist für den Pfarrer jetzt nicht so die reine Freude. Und natürlich gibt es auch Tage, also der Pfarrer ist ja auch mal beim Schützenfest gewesen und es ist dann spät geworden. Der war auf einer Hochzeit nett und freundlich und hat gedacht, da bleibe ich noch eine Weile. Um 7 klingelt der Wecker, um 9 muss er in der Kirche stehen, die Predigt ist nicht fertig. Das wäre ja super, wenn er dann die Heike anrufen könnte und könnte sagen, Heike,
du bist heute mal dran, hau mal einen raus.
Mir fällt überhaupt nichts ein. Heute geht's um die Bergpredigt, also das ist eigentlich ein Eigentor, oder heute geht's um Johannes den Täufer, oder heute geht's um die Begegnung mit dem Satan in der Wüste, wie auch immer.
Die Begegnung mit dem Andreas in Rom, könnte ich was erzählen.
Mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Heute bist du mal dran, jetzt probieren wir das doch mal. Also nehmen wir an, ich bin der Pfarrer.
Gott,
und ich sage zu dir, also pass mal auf, ich muss heute predigen, es geht aber um den Teufel, Satan.
Um den Teufel, meine Güte, soll ich jetzt was über den Teufel predigen? Ich glaube, da bist du bei mir an der falschen Adresse, würde ich sagen, Leute.
Also beim Teufel fällt
Quatsch.
Dir nichts ein.
Da würde ich sagen, gut. Leute, also wir können noch ein Grimms Märchen noch mal raussuchen, wenn ihr wollt, dann lese ich euch eins vor.
Gut, okay, also Teufel fällt dir nichts zu ein, dann sag doch mal, was wäre denn ein Thema, über das du gerne predigen würdest?
Ah, was wäre ein Thema, über das ich gerne predigen würde? Das ist immer so ein Motto, das gebe ich immer so bei Coachings Leuten mit, wenn ihr keine Antwort auf die Frage habt, dann wiederholt die Frage einfach nochmal langsam, dann habt ihr Zeit zum Nachdenken, das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich würde predigen, ich habe zum Beispiel, also Themen, die mich ja durchaus beschäftigen, ist natürlich zum einen, was ist der Sinn von dem Ganzen hier? Warum sind wir hier? Was soll das alles? Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht unbedingt der Überzeugung ist, da gibt es eine katholische Kirche und die erklärt mir den Sinn und ich bin eigentlich eine Sünderin und wenn ich ordentlich beichte, ist alles wieder gut, dann komme ich in den Himmel. Wenn man da so leichte Annäherungsschwierigkeiten hat, dann ist diese Frage zu beantworten hier umso schwerer, möchte ich mal sagen. Ich habe ein tolles Buch gelesen von einer australischen Sterbebegleiterin, Pflegerin, wie auch immer, die aufgeschrieben hat, was die Menschen so kurz vor ihrem Tod sich gewünscht haben, so was sie gelernt haben, nochmal kurz vor Ende, die was übers Leben neu verstanden haben. Und da ging es darum, dass sie gesagt haben, ich hätte gern weniger gearbeitet. Ich hätte gerne mehr über meine Gefühle gesprochen, auch zu meinen liebsten Menschen. Ich hätte mich gerne mehr um Freunde gekümmert, so solche Dinge. Also hat ja durchaus, denke ich, auch was mit dem Christentum zu tun, Nächstenliebe, diese ganzen Sachen. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Da sowas könnte ich mir vorstellen anhand so eines Beispiels von dieser Frau, diesen Geschichten. Da könnte man was draus zitieren, auch wenn es nicht die Bibel ist. Und einfach darüber zu reden und zu sagen, darum geht's wirklich im Leben. Das geht nicht darum, immer mehr Dinge anzuhäufen, immer toller, besser, schöner, reicher, der tollste, klügste zu sein, sondern wie kann jede Einzelne die Welt ein kleines bisschen besser machen? So, das war meine Predigt des Tages. Sowas, das würde mich interessieren. Jetzt ja, guckst du aber komisch aus der Wäsche, Entschuldigung.
Also ich bin total begeistert. Ich finde, die kannst du genau so mal im Petersdom halten.
Darf ich ja nicht.
Ja, ich würde das
Aber du kennst ja den Papst, der lernt jetzt Deutsch, habe ich gehört. Ja.
Ich würde das unterstützen, ich würde sagen, Heike, großartig. Also du hast auch so eine Predigtstimme, finde ich, viel besser als ich.
Das glaube ich nicht.
Ja, doch, du hast sowas sehr Einfühlsames. Also meine Stimme klingt ja immer so ein bisschen wie ein Reibeisen, also ein verstimmtes Reibeisen, aber du hast sowas sehr, sehr Gewinnendes. Also ich wäre für.
Das höre ich zum ersten Mal. Ich finde, na gut. Ja, also ich halte dann mal die Predigt.
Mich hast du mitgenommen und ich kann dazu nur sagen, ich kann auch alle nur verstehen, die sagen, ich kann mit diesem Verbot aus Rom jetzt echt nichts anfangen, weil es jetzt so wäre, dass man sagt, also diese tollen Predigten, die ich in meinem Leben alle schon gehört habe, zeichnen die katholische Kirche ja aus, weil das sind einfach so tolle Predigten. Aber wenn ich an diese Tausenden von völlig verrückten Predigten denke, von Pfarrern, denen einfach nichts mehr einfiel oder von denen, die gesagt haben, über das Thema Barmherzigkeit habe ich schon so oft gepredigt. Das kommt mir zu den Ohren raus. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, und ganz kurz, also diese Priester, die predigen dürfen, ne, was führen die denn auch für ein Leben? Die führen ja das ist ja selbst gewählt, ich will das ja gar nicht kritisieren, aber die führen ja ein Leben, das nicht so viel Schnittmenge hat mit dem Leben der Menschen da draußen, die sie unbedingt erreichen wollen. Die haben keine Kinder, die haben möglicherweise keine Frau oder zumindest dürfen sie keine offiziell haben, vielleicht hatten die noch nie in ihrem Leben Sex und dann sollen die darüber reden, wie andere Menschen leben sollen, da habe ich wirklich meine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Also höre ich mir lieber was an von jemandem, der gelebt hat, deswegen auch dieses Beispiel gerade. Jemand, der gelebt hat, der zurückblickt auf ein volles Leben mit Höhen und Tiefen und vielen Emotionen und nicht irgendwo in der letzten Klosterzelle. Und von dem würde ich mir, glaube ich, eher was anhören. Je nachdem, wie der oder die das erzählen kann. Damit steht und fällt es auch alles. Es gibt sicherlich auch Priester, die tolle Predigten halten, ohne das alles erlebt zu haben. Aber weißt du, was ich
ja,
meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Der Vatikan verteidigt sich ja damit, dass sie sagen, also man kann in der Kirche ja Räume schaffen, in denen Laien auch was erzählen, aber nicht als Teil der Messe. Also ich lebe ja vom Erzählen. Das ist ja ganz wichtig in meinem Leben. Und es gibt Tage, an denen erzähle ich einfach nur dummes Zeugs.
Das glaube ich nicht. Noch nie aufgefallen.
Das passiert aber jedem, der viel erzählt. Und deswegen finde ich, man sollte Profis wie mir, die viel erzählen, auch mal zuhören, wenn die sagen, es gibt einfach Tage, da fällt mir entweder nichts ein oder ich habe keine Lust. Und das möchte ich einem Priester auch zugestehen, dass der sagen kann, ich habe heute einfach mal nichts zu sagen. Ich würde mich auch gerne mal in die Kirchenbank setzen und mal zuhören, was eine gestandene Frau, in diesem Fall Heike Kleen, über ihre Erfahrung in ihrer Familie mit dem Frieden oder mit ihrer Sinnsuche so erlebt hat, was sie mit den Promis erlebt hat in ihrem langen Leben, was sie noch erleben möchte. Also das fände ich toll.
Und von mir ging es vor allen Dingen um Vielfalt, also dass man auch Vielfalt abbildet in so Predigten, weil wenn immer nur Priester darüber reden, wie sie die Bibel auslegen oder was so jetzt ihrer Meinung nach das Leben ist, es ist ja auch einfach einseitig. Also ich profitiere immer davon, auch mit diesen ganzen komischen Talkshows, wo ich mir immer denke, warum mache ich das eigentlich noch? So viel Lust habe ich auch nicht immer. Aber oft ist es so, wenn ich mich mit einem Menschen für eine Talkshow vorher beschäftige, dann denke ich, ach ja, der, habe ich nicht so Bock drauf, aber mal gucken. Dann beschäftige ich mich mit dem einzelnen Menschen und auf einmal verstehe ich den oder die und sehe eine ganz neue Seite, lese irgendwelche Interviews, gucke mir andere Auftritte an und denke, ah, darum tickt der oder die so. Und das finde ich total spannend. Und wenn man das mal tut, also wenn man offen ist, auch für andere Lebensmodelle, kann man ja total viel mitnehmen, finde ich. Wir können ja alle viel mitnehmen. Und dann kann man auch viel mitnehmen, wenn man sieht, da oben steht jetzt eine Frau und erzählt was. Das hat mir als kleines Mädchen was gebracht in der Kirche, dass da oben eine Frau stand, auf einmal die Predigten gehalten hat. Das hat mir, habe ich ja schon mal erzählt. Das hat mir was bedeutet, weil vorher standen da immer nur Männer. Und die waren uralte Männer mit dünnen Fistelstimmen und ich habe nicht zugehört. Und auf einmal stand da jemand anderes und da bin ich mal kurz aufgewacht.
Zumal, also was ich an diesem Verbot am wenigsten verstehe, ist, in der Geschichte der katholischen Kirche waren Prediger, die gar keine Priester waren, die wichtigsten Prediger überhaupt. Also eine der berühmtesten Predigten, die es gibt, stammt von Franz von Assisi. Mhm. Aber Franz von Assisi hat den Vögeln gepredigt und hat über die Sonne und den Mond geredet. Und diese Predigt an die Natur ist eine der berühmtesten Predigten in der ganzen Geschichte der katholischen Kirche. Und Papst Franziskus hat in seiner Enzyklika Laudato Si, also gelobt sei, also extra nochmal darauf hingewiesen, dass diese Predigten ein Kernstück der katholischen Kirche sind. Da gibt es Ordensgründer, einer der wichtigsten Ordensgründer, den es überhaupt gibt, der heilige Benedikt, der war auch kein Priester. Also die haben auch mit Kraft ihres Wortes, also mit dem, was sie gesagt haben, den Lauf der Geschichte verändert. Das war auch in der Zeit von Jesus von Nazareth und in der Zeit, als es die ersten Christen gab, ganz normal, dass ganz normale Mitglieder der Gemeinde aufgestanden sind und haben über ihren Glauben und über das gesprochen, was denn Jesus von Nazareth gesagt hat. Also das war in der Tradition der Kirche, ist das sehr alt, dass Menschen sprechen, die einfach etwas über ihren Glauben sagen wollen, und die waren nicht reglementiert von der Amtskirche. Es war also in der Geschichte der Kirche keineswegs so, dass die wichtigsten Predigten von Päpsten oder von Priestern gehalten worden sind, sondern ganz, ganz viele ganz wichtige Predigten wurden von Frauen gehalten, zum Beispiel. Katharina von Siena war keine Priesterin, aber das, was sie gesagt und auch dem Papst mit auf den Weg gegeben hat, gehört zu ganz wichtigen Predigten in der Kirche. Und dass man jetzt aus dem Vatikan wieder sagt, nee, damit brechen die ja so zu sagen, mit ihrer eigenen Tradition. Und weißt du, so langsam geht mir das daran.
Ich verstehe.
Richtig. Ja. Dass man, also,
ja,
man soll ja.
Ja, sag.
Also, ich fand es immer schon anstrengend, wenn ich mit konservativen Priestern zusammen war. Die haben alle die gleiche Überzeugung. Und diese Überzeugung ist, man ist als katholischer Priester einfach ein besserer Mensch.
Ja, und da geht's bei mir wirklich los. Also da, in dem Moment schalte ich dann auch ab. Das klingt auch wieder so, als würde man einen eigenen Zirkel wieder machen. Nur wir Priester sind was Tolles. Wir dürfen predigen und ihr anderen müsst leider draußen bleiben. Wir müssen leider draußen bleiben. Ja, was wolltest
du sagen? Richtig. Und bei meinen befreundeten Priestern, mit denen wir abends auch mal feiern und Fußball gucken und Karten spielen und schwimmen gehen, die sagen alle, und zwar alle, wir würden Frauen, die in der Kirche predigen, begrüßen. Wir würden das Laien predigen können, begrüßen. Wir sind in einer Hierarchie, mit der wir manchmal echte Schwierigkeiten haben. Und da das Schiff gerade, viele von den Reden von dem geordneten Untergang sowieso dabei ist zu sinken. Lass mich nochmal zwei, wir werden das in der nächsten Folge nochmal länger ausarbeiten. Aber eine Sache wollte ich nochmal eben sagen. Es gab im Vatikan eine Katastrophenmeldung, kann man gar nicht anders sagen. Die betraf einfach die Zahlen der Priesterweihen in Polen. Durch diesen charismatischen Papst Johannes Paul II., über den wir schon oft geredet haben, hat es in den 90er Jahren in Polen knapp 1000 Priesterweihen pro Jahr gegeben. Eine gewaltige Zahl, die auch dazu führten, dass viele polnische Priester, weil Polen so viele Priester gar nicht gebrauchen konnte, in anderen Ländern gearbeitet haben. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Priester polnischen Ursprungs, mit vielen von denen bin ich befreundet. Ganz viele von denen machen einen ganz tollen Job. Jeder von denen, der zuhört, möchte ich euch nochmal grüßen. Alle, die in deren Kirchen ich schon mal einen Vortrag gehalten habe oder geredet habe. Oder ich habe dann ja sozusagen nicht gepredigt, aber gesprochen. Ich grüße euch alle. Ich habe mich sehr wohl bei euch gefühlt. Ich weiß, dass es Gemeinden gibt, die auch Schwierigkeiten mit polnischen Priestern haben. Die absolute Mehrheit, mit denen habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, mit denen habe ich Freundschaften geschlossen. Und es war einfach so, dass durch diese große Zahl der Priesterweihen in Polen es einfach einen starken Überschuss gab. Von den 1000 Priesterweihen im Jahr ist jetzt zum ersten Mal ein Rekordminus erreicht worden. Es sind keine 200 mehr. Also ein Rückgang um 80%, nicht um 8%, um 80%. Und damit ist auch die Möglichkeit, polnische Priester in anderen Ländern einzusetzen, nicht mehr gegeben. Jetzt werden auch die Polen Priester importieren müssen. Also jetzt reden wir nochmal über Herrn Wilmer. Der ist jetzt der Chef eines riesigen Bistums, über 200 Gemeinden, und er hat Priesterweihen 5 oder 6 in 5, 6 Jahren. Das heißt, er steht vor einer Katastrophe. Da ist der Untergang der katholischen Kirche in diesen Riesenbistümern vorgezeichnet. Man kann das gar nicht mehr stoppen. Die Überalterung ist so hoch. Man kann jetzt nur noch gigantische Gemeinden bilden. Also ein katholischer Priester ist dann zuständig für 500.000 Menschen. Wobei ein Priester seine Gemeindemitglieder kennen sollte. Kannst dir vorstellen, bei 500.000 Menschen ist das einfach nicht mehr möglich. Also angesichts dieser wirklich katastrophalen Krise wahnsinnig wenig Priester. Also ein sich abzeichnender struktureller Zusammenbruch. Meine Freunde reden immer vom wohlgeordneten Untergang. Das lässt sich gar nicht mehr aufhalten. Und dass angesichts dieser Krise auch in Zukunft es nicht möglich sein wird, in einer katholischen Messe, dass während der Predigt jemand anders spricht als der Priester. Das kann ich nicht verstehen. Nur Diakone und Priester dürfen predigen. Damit sind Frauen komplett raus, aber auch Laienmänner sind komplett raus. Und ich finde das einen wirklich großen Fehler, weil ich denke, es nimmt der Kirche auch wahnsinnig viel Attraktion. Also stell dir mal vor, im Hamburger Abendblatt würde stehen, Heike Kleen, Redakteurin bei verschiedenen Talkshows, predigt in der katholischen Kirche am Sonntag. Da kämen wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute, weil sie
da,
sagen
da würden, bin ich mir jetzt nicht so sicher, wenn wir sagen würden, Andreas Englisch kommt. Da weiß ich, es ist ausverkauft. Aber ich finde es vor allen Dingen aber ja auch deprimierend für diese vielen auch Nonnen oder auch Mönche, die ja auch, da sind doch bestimmt welche, die schwer was los haben und denen aber auch das genommen wird, die man auch dann nicht ernst nimmt. Das finde ich ehrlich gesagt noch viel, weil die geben ihr Leben da für all das und sind möglicherweise, werden tiefgläubig sein, wissen unheimlich viel und da sind bestimmt auch tolle Predigerinnen und Prediger dabei und die dürfen es einfach nicht. Wenn man einfach sagt, Etchebetschi, ihr nicht.
Stimmt, zumal das führt auch zu einem anderen Phänomen, das in der katholischen Kirche ein echtes Problem ist, also ein strukturelles Problem ist, Männerfiguren werden in der Bibel immer sehr viel häufiger besprochen und über die weiß man sehr viel mehr und über sehr viel mehr nachgedacht als über Frauen.
Ja.
Frauen werden, wie du weißt, in der Bibel ja entweder abgestempelt, wie zum Beispiel Maria von Magdala, weil Maria von Magdala wird, man wird so getan, als sei die eine Prostituierte, stimmt alles nicht, alles dummes Zeug.
Mit Eva geht's ja schon los, ne? Die Sünderin und die Ursünde und was weiß ich nicht alles, also das ist ja der Wahnsinn. Gibt es also, ja viele interessante Bücher zum Thema gerade, liegen hier alle noch nicht gelesen.
Aber genau, und es gibt ja ganz tolle Frauenfiguren, über die man in der katholischen Kirche überhaupt nicht spricht oder viel zu wenig spricht. Oder auch, das muss man auch mal sagen, in der katholischen Kirche wurden ja Frauenfiguren gehypt, also sehr verehrt, die auch Heilige wurden, die alles andere als besonders heilig waren. Also darüber müsste man auch mal eine Weile nachdenken.
Na gut, die meisten Männer auch nicht, die da heilig gesprochen wurden.
Die meisten Männer auch nicht, also ich weiß, aber zum Beispiel also diese Verehrung von Frauen, die Kreuzzüge verlangten oder immer mehr Kriege wollten, darüber müsste man auch mal sprechen. Also ich will damit sagen, es ist nicht so, dass es ein Weiß und Schwarz gibt, was Männer und Frauen angeht. Das weißt du besser als ich, weil du dich mit dem Thema besser auskennst als ich. Oh. Aber mal darüber sprechen sollte man auf jeden Fall. Und dass das nicht möglich ist, weil der Papst das Herrn Wilmer verboten hat, das finde ich sehr schade. Und ich würde mich freuen, wenn Herr Wilmer mal mit uns darüber sprechen wollte.
Das wäre ja mal spannend, ja.
Das wäre ja ganz spannend. Aber wie gesagt, da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwann noch mal weiterkommen. Wir haben aber noch tolle Gäste bald. Das verraten wir aber noch nicht, aber die haben wir
schon. Das ist gut, ja. Tolle Gäste, aber wir verraten es nicht. Wir fahren auch bald nach Rom, aber wir verraten nicht wann, aber bald.
Bald reden wir da endlich mal über klare Termine und wir müssen uns ja jetzt schon mal sozusagen vorbereiten auf den großen Kampf, weil in der nächsten Woche, wenn wir senden, fällt ja diese Entscheidung, ob die Pius-Brüder jetzt die Bischöfe weihen oder nicht und ob es zur großen Kirchenteilung mit den Pius-Brüdern kommt. Papst Leo XIV. Hat in dieser Woche nichts zu lachen, weil er steht vor einer ganz großen Herausforderung. Und das ist, jetzt sind wir bei den Priestern, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil die konservativen Gruppen in der katholischen Kirche, das betrifft konservative Gruppen innerhalb der katholischen Kirche, aber auch konservative Gruppen außerhalb der katholischen Kirche, wie die Pius-Brüder, haben, was Priester angeht, einen starken Zulauf. Das heißt, es gibt viele junge Männer, die möchten Priester werden, aber in einer ganz besonders konservativen Kirche. Und denen jetzt zu sagen, nee, danke, das ist nicht ganz einfach. Also der Papst steht da vor einer wichtigen Entscheidung.
Mhm. Ja, und wir haben ja jetzt gesehen, mal trifft er Entscheidungen, die wir beide nachvollziehen können, mal trifft er Entscheidungen, so wie aktuell, die wir nicht nachvollziehen können. Das ist das wieder sein Zickzackkurs. Es bleibt spannend. Es bleibt wirklich spannend. Ach, ich freue mich auf nächste Woche.
Genau, wir gegen die Pius-Brüder oder die Pius-Brüder gegen uns.
Mal und gucken. Wir gegen die Hitze.
Genau, mal gucken, wer die Tore schießt. Ich wünsche dir alles Gute im kühleren Norddeutschland.
Ja. Wünsche ich dir auch. Geh schön in die Kirche am Sonntag, kühl dich ab, hör eine tolle Predigt, erzähl mir davon.
Genau.
Ich bin gespannt.
Machen wir, erzähle ich dir. Pass gut auf dich auf, es ist ja, viel Eis.
Ja, ebenso. Ich hole mir jetzt gleich ein Eis.
Genau, und probier mal ein Gratta-Kekka-Rezept, alles klar.
Ja, ich google gleich mal. Ich frage mal ChatGPT, wie ich das mache. Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss, 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 tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion: Kerstin Englisch. Ton und Schnitt: Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.